Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst als Abschluss der Allianz Gebetswoche. Wie gut, dass wir an so manchem Abend oder auch an manchem Vormittag, ganz besonders auch in dieser Woche, zu Gott kommen konnten. Mit unseren Anliegen, aber ihn auch loben konnten, ihn preisen konnten für seine Nähe. Der Wochenspruch für diese Woche, die vor uns liegt, die drückt das so aus: Von seinem Reichtum haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Aus der Gnade Gottes zu leben und so in ein neues Jahr zu gehen, was für ein Geschenk. In der bewussten Beziehung zu Gott zu leben, mit ihm zu reden. Und das wollen wir auch in diesem Gottesdienst tun, Gott begegnen. Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, lassen Sie uns in dieses erste Lied einstimmen unter der Nummer 155. Nun bitte ich Sie, einmal die Nummer 713 aufzuschlagen. Lassen Sie uns diesen Psalm 25 im Wechsel miteinander sprechen. In der Weise, dass heute einmal die Herren gemeinsam mit mir beginnen und dann die Damen die eingerückten Zeilen übernehmen. Nach dir, Herr, verlanget mich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Herr, zeige mir deine Wege. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte. Der Herr ist gut und gerecht. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue. deines Namens willen, Herr. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wende dich zu mir und sei mir gnädig. Die Angst meines Herzens ist groß. Sieh an meinen Jammer und mein Elend. Bewahre meine Seele und errette mich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns weiter beten. Ja, Herr, wir trauen auf dich. Du bist unsere Zuversicht für und für. Immer wieder wenden wir uns zu dir. Du bist unser Fels, der Fels unseres Lebens, der Fels unserer Gemeinde. Und wir danken dir, dass wir mit dir reden dürfen, dass wir Gottesdienst feiern können, dass du uns immer wieder neu einlädst, dass du uns empfängst mit offenen Armen. Und so bitten wir dich, rede du zu uns in unsere Herzen hinein. Und rede du in dieser Woche durch uns auch zu anderen Menschen. Lass deinen Segen durch uns hindurch fließen. Und alles, was uns weiter bewegt, das wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Danke, lieber Vater, dass du uns hörst. Amen.
Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Johannesevangelium im Kapitel 14. Die Verse 1 bis 6. Es ist überschrieben mit Jesus, der Weg zum Vater. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Spricht zu ihm Thomas, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst, wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wort des lebendigen Gottes. Wir singen jetzt gemeinsam vom Lied 389 die Verse 1 bis 5.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, hören wir heute einmal auf einen Bibelabschnitt aus Jeremia 14, die Verse 1 bis 9. Dort lesen wir: Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Juda liegt jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Wehklage steigt empor. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras wächst. Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die Schakale. Ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist, wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Soweit einmal der Bibelabschnitt. Liebe Gemeinde, Naturkatastrophen, woran denken Sie, wenn Sie dieses Schlagwort hören? Vielleicht an eine Sturzflut wie vor einigen Jahren im Ahrtal. Nach heftigen Regengüssen hatten Wassermassen Menschen unter sich begraben und viel Zerstörung angerichtet. Sie erinnern sich vielleicht auch, wie auch aus Höpfigheim dorthin Hilfe gekommen ist. Oder vielleicht denken Sie an Hagel oder Orkane, die Bäume ausreißen, die wiederum auf Autos, auf Häuser, im schlimmsten Fall auf Menschen stürzen. In anderen Teilen der Welt wird man bei Naturkatastrophen eher an Tsunamis denken, die Wassermassen aus dem Meer über das Land drücken, die alles ertränken. Oder an Erdbeben, die Fundamente erschüttern, die Häuser zum Einsturz bringen, deren Trümmer alles unter sich begraben. In heißeren Gegenden werden Menschen vielleicht zuerst an eine Trockenheit denken, eine Dürre, die alles verwelken lässt, die den Boden so sehr austrocknet, dass er Risse bekommt. Bilder davon haben wir sogar vor einigen Jahren in unserem Land sehen können. Und auch in Juda, zur Zeit des Propheten Jeremia, ungefähr um das Jahr 600 vor Christus, machte eine Dürre Menschen und Tieren schwer zu schaffen. Nichts wuchs mehr. Es gab kein Wasser mehr. Den Menschen damals war völlig klar, das ist nicht einfach nur eine Naturkatastrophe, das ist eine Strafe Gottes. Und als Christ kann ich das heute zwar nicht mehr so sehen, aber mir gefällt, dass Gottes Wort, dass Gottes Volk damals anders reagiert hat, als wir meistens heute reagieren. Die Menschen damals rufen nicht nach Hilfsmaßnahmen oder nach Aufbaugeldern oder gaben vielleicht den Behörden die Schuld, weil sie nicht frühzeitig genug gewarnt hätten. Nein, sie beten. Sie beten zu Gott. Sie bekennen ihre Schuld. Oder altmodisch ausgedrückt, sie tun Buße. Sie bitten den Schöpfer um Gnade und um Hilfe. Hören wir ihr kurzes, aber zugleich auch sehr intensives Gebet. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen. Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen, verlass uns nicht. Was für ein kräftiges Gebet, voller Demut über die eigene Schwäche, über die eigene Schlechtigkeit, voller Beherztheit, mit der Gott herausgefordert wird, nicht passiv zu bleiben, sondern einzugreifen, voller Zuversicht, dass Gott wirklich da ist, dass er sich als Retter zeigen wird. Und voller Flehen, dass er seine Leute nicht im Stich lassen möge. Was für ein starkes Gebet. Aber Gott erhört es nicht. Er lässt sich nicht umstimmen. Er sagt, nein, ich vergebe euch nicht. Und nein, ich helfe euch auch nicht. Und wer ein wenig weiter im Jeremia-Buch liest, wird sogar von einem zweiten Anlauf, einem nochmaligen bewegenden Bußgebet erfahren. Aber Gott lehnt wieder ab, ganz konsequent. Warum? Warum verbirgt er seine Gnade, seine Freundlichkeit, seine Liebe? Und ich bin auf verschiedene Gründe gestoßen, die auch uns heute eine Warnung und zugleich auch eine Hilfe sein können. Der erste Grund, den ich sehe, ist Worte ohne Herz. Die Menschen sprechen wohlklingende, theologisch korrekte und sogar auch gefühlsbetonte, gefühlsmäßige Worte. Und trotzdem ist ihr Herz nicht dabei. Durch einen anderen Propheten, durch Jesaja, urteilt Gott, dieses Volk naht mir mit seinem Mund und mit seinen Lippen ehrt es mich, aber ihr Herz ist fern von mir. Lippenbekenntnis statt Herzensgebet. Das ist das Problem. Und wie schnell verfallen auch wir dieser Gefahr. Da werden in kirchlichen Gottesdiensten liturgisch wohlformulierte Gebete verlesen, aber sie gehen weder zu Herzen, noch kommen sie von Herzen. Religiöse Rhetorik statt ehrlicher Gebete. Da setze ich mich hin und bete zu Gott, bin aber mit meinen Gedanken schon längst an einem ganz anderen Punkt, auf der Arbeit oder bei der To-Do-Liste des heutigen Tages. Und nur nach Sekunden weiß ich schon nicht mehr, was ich gerade eigentlich zu Gott gesagt habe. Haben Sie sich dabei auch schon einmal ertappt? Und sogar das berühmteste, das wichtigste und beste Gebet der Welt rattern wir manchmal vielleicht runter, ohne dabei nachzudenken. Plappern es unbedacht, weil unser Herz nicht bei der Sache ist. Ich meine, dass das Vaterunser, das Gottes Sohn uns ganz höchstpersönlich gegeben hat. Martin Luther bringt es mit saftigen Sprüchen auf den Punkt. Es ist eine große Schande, dass man so ein heiliges Gebet dahin leiert. Sie lernen daher mit dem Munde die Worte, aber das Herz weiß nicht, was es spricht. Darum bete nicht, als ob du das Gebet bloß hersagest, wie die Gänse schnattern, sondern bedenke und verstehe, was du da sprichst. Möglicherweise rechtfertigen uns. Hauptsache, ich habe doch gebetet. Aber die Frage ist, wie habe ich gebetet? Nur mit dem Mund oder von Herzen? Gedankenlos oder von innen heraus? Ich glaube, Gott fordert uns heute heraus, uns ehrlich zu prüfen, um diese Falle zu vermeiden. Ein zweites, was ich hier sehe, ist Gott unter anderen. Einen weiteren Grund, warum Gott das Gebet seines Volkes nicht erhören will, nennt er selbst. Sie laufen gern hin und her. Das kritisiert er. Und er meint damit, dass die Leute zwar zu ihm beten, aber eben auch zu anderen Göttern oder zu Götzen. Es gefällt den Menschen offenbar, sich religiös breit aufzustellen. Man weiß ja nie. Gott, ja, aber eben nicht nur. Gott unter anderen Göttern, denn sie können ja vielleicht auch ganz nützlich sein. Aber schauen wir so nicht auf die Menschen damals herab. Denn auch in unseren heutigen Zeiten ist eine pluralistische Einstellung verbreitet, die behauptet, es gibt ja nicht nur die eine Wahrheit, sondern du kannst das glauben oder eben auch jenes glauben. Oder beides, egal ob Muslim oder Christ, ob Hindu oder Buddhist, ob Jude oder Sikh. Am Ende ist doch alles das Gleiche. Glaub, was du willst. Patchwork-Religiosität nennt man das. Wenn Menschen sich ihren Glauben aus verschiedenen Religionen, aus verschiedenen Überzeugungen, aus verschiedenen Ansichten zusammenbasteln, so wie bei einem Flickenteppich. Glaube, Gott, ja, aber nur als ein Teil, als ein Flicken unter anderen. Und das kann sich dann zum Beispiel so zeigen, dass man Gott um Schutz bittet, zum Beispiel für eine Reise, eine Unternehmung, natürlich. Aber zur Sicherheit nehme ich noch den Glücksbringer mit. Gott vertrauen, dass er in Zukunft einen guten Weg für mich hat? Na klar, aber zusätzlich schaue ich mir in der Zeitung nochmal das Horoskop an. Gott zutrauen, dass er mich gesund macht? Auf jeden Fall. Aber zusätzlich lasse ich mir noch Steine auflegen oder unterziehe mich einer esoterischen Energiebehandlung. Auch Menschen heute laufen gerne hin und her. Aber Gott, der Herr, der macht das nicht mit. Das erste der 10 Gebote lautet ganz klipp und klar: Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aus christlicher Sicht gilt: Jesus ist nicht ein Weg, sondern der Weg. Er ist nicht eine Wahrheit, sondern die Wahrheit. Er ist nicht ein Religionsstifter, sondern der Herr, der König, nämlich über alles und alle. Also ganz Gott oder gar nicht. Keine halben Sachen. Sonst ist unser Gebet nicht ernst zu nehmen. Und ein drittes: Mittel zum Zweck. Ein dritter Grund, warum selbst superschön formulierte Gebete von Gott nicht ernst genommen werden, ist, dass der Allmächtige für uns nur ein Mittel zum Zweck ist. Wenn ich zum Beispiel krank bin, dann bitte ich den Herrn, dass er mich heilt. Aber wenn ich dann wieder gesund bin, dann vergesse ich ihn schnell. Wenn ich Probleme habe, dann flehe ich Gott um Hilfe an. Und wenn die Probleme dann gelöst sind, denke ich nicht mehr an ihn. Ich wünsche mir, dass der Vater im Himmel mich und meine Familie und meine Arbeit segnet. Und wenn dann Krisen kommen, einem geliebten Menschen etwas zustößt oder ich kein Glück habe, dann wende ich mich enttäuscht von ihm ab. Warum? Weil Gott da nur Mittel zum Zweck für mich war. Weil es mir nicht um ihn ging, sondern nur um seine Hilfe. Weil ich mich nicht für ihn interessiert habe, sondern nur für seine Segnungen. Weil er mir selbst nicht wichtig war, sondern nur das, was er für mich tut. Unser Gebet wird unwirksam, wenn es nur dazu dient, etwas zu bekommen. Wenn wir Gott wie einen Weihnachtsmann behandeln. Wenn wir uns nur für seine Geschenke interessieren, aber nicht für ihn selbst. Jakobus 4, Vers 3 sagt, ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Aber dabei bedeutet beten nicht haben wollen, sondern es dient dazu, mit unserem himmlischen Vater in Verbindung zu treten und zu bleiben, die Beziehung zu ihm zu pflegen, mit ihm selbst, mit ihm höchstpersönlich im direkten Kontakt zu sein. Wo es das nicht ist, da missbrauchen wir Gott als eine Mittel zum Zweck. Und das lässt er nicht mit sich machen. Liebe Geschwister in Christus, Worte ohne Herz, Worte unter anderem oder auch Mittel zum Zweck. Drei Gründe, warum selbst scheinbar perfekt formulierte Gebete bei Gott nichts bewirken. Drei Fallen, in die wir tappen können. Manchmal merken wir es vielleicht erst einmal, wie herzlos wir beten, wie sehr wir schwanken zwischen Gott und Glücksbringern oder wie sehr es uns um die Gaben geht, statt um Gott, den Geber. Was hilft uns aus diesem Schlamassel heraus? Nur die Ehrlichkeit. Die Ehrlichkeit vor Gott und die Ehrlichkeit vor uns selbst. Weil unser Schöpfer, weil unser himmlischer Vater uns besser kennt als wir selbst. Darum können wir ihn um Hilfe bitten. Zum Beispiel mit den guten und den alten Worten aus Psalm 139. Durchforsche mich, Gott. Sieh mir ins Herz. Prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Stimmen wir ein in das Lied Erneuere mich, o ewiges Licht, unter der Nummer 390 mit den Strophen 1 bis 3.
Thank you.
Lasst uns beten. Herr, du unser Gott, du unser Trost und unser Nothelfer. Wir haben deine Gnade nicht verdient, dass du uns hörst, dass du uns erhörst. Aber durch Jesus kommen wir zu dir und bitten dich ehrlich und von Herzen. Bitte vergib uns, wo wir manchmal fromme Phrasen gedroschen oder hohle Gebete gesprochen haben, während unser Herz nicht dahinter stand, unsere Gedanken woanders waren. Bitte vergib uns, wo wir unser Glück und unsere Sicherheit nicht allein in dir, sondern auch in anderen Dingen oder in Menschen gesucht haben. Bitte vergib uns, wo es uns im Glauben nicht um dich, sondern vor allem um deine Segnungen ging, wo uns deine Hilfe wichtiger war als du selbst. Heiliger Geist Gottes, bitte wirke du jetzt in der Stille an unseren Herzen, sodass wir Schuld in unserem Leben nennen und bekennen können und frei davon werden. Erforsche mich, Gott. Du kennst mich ja besser als ich mich selbst. Und erkenne mein Herz, meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine Gedanken. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Reinige meine tiefsten Absichten und Beweggründe. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, denn ich möchte nicht ins Verderben rennen. Und leite mich auf ewigem Wege. Ich will nach deinem Willen leben und will am Ende bei dir ankommen. Gemeinsam sprechen wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ich habe noch ein paar Abkündigungen. Herzlichen Dank an Michael Stengel für das schöne Orgelspiel und an alle, die zum Gelingen des Gottesdienstes beigetragen haben. Das Opfer am 11.01. ergab 88 Euro für die Evangelische Allianz in Deutschland. Vielen Dank dafür. Das Opfer heute ist für die Coworkers International bestimmt. Am Dienstag, 20.01. laden wir herzlich zum Seniorennachmittag mit Diakon Rainer Klotz ins Gemeindehaus ein. Beginn ist wie immer um 14.30 Uhr. Gebetstreff und Männerstammtisch sind beide am Donnerstag um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Am Samstag, 24.01. gibt es die Holzbauwelt im Gemeindehaus. Bauen dürfen alle auf dem Winterspielplatz Baustelle zwischen 6 und 99 Jahren, also wir könntet alle kommen. Während einer Baupause gibt es spannende biblische Geschichten, der Eintritt ist frei, bitte Socken oder Hausschuhe mitbringen. Vom 4.2. bis zum 6.2.26 finden unsere Gemeindeabende zum Thema Jesus Christus spricht, ihr seid meine Zeugen statt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Gemeindehaus drüben. Mittwoch, den 4.2. mit Tobi Gley, du kannst nicht kommunizieren. Musikalische Begleitung mit dem Chor Horizonte. Donnerstag kommt Schwester Doro mit dem Thema Ihr seid das Licht der Welt, lasst euer Licht leuchten. Und da kommt der Männerchor aus Großbottwar. Am Freitag mit Chris Günzel 4 Tipps für Glaubensgespräche ohne Kampf und Krampf. Und ein Ständerling rundet jeden Abend ab. Zu allen Veranstaltungen laden wir natürlich herzlich ein. Am nächsten Sonntag, 25.01., ist um 10 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Friedhelm Nachtigall mit Feier des Heiligen Abendmahls. Das Nachspiel habe ich leider nicht erfragt.
Ich spiele ein Rondo von Gustav Gunzenheimer.
Okay, ein Rondo von Gustav Gunzenheimer.
Jetzt lassen Sie uns vor dem Segen in das Lied einstimmen. In dir ist Freude, unter der Nummer 398 die beiden Strophen. Gehen wir in diesen weiteren Abend und auch in die Woche hinein mit Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.